Hey Anna, wir sind jetzt ja beide irgendwie 34.
Stimmt, du seit vorgestern.
Mhm. Hast du schon mal drüber nachgedacht, wie du dich eigentlich jung halten wirst, wenn das hier alles jetzt zu Ende geht?
Ja, also ich habe ehrlich gesagt überhaupt kein Problem damit, drüber nachzudenken, irgendwelche chirurgischen Eingriffe zu machen. Hätte ich tatsächlich kein Problem damit, glaube ich. Und tatsächlich habe ich da auch so ein gruseliges Erlebnis mal gehabt. Und das ist schon ziemlich lang her. Da war ich vielleicht Anfang 20 oder so.
Mhm.
Da war ich bei einem Zahnarzt. Und,
Dr. Smile.
Es war einfach ein ganz normaler, stinknormaler Zahnarzt. Und ich hatte, glaube ich, einfach eine Zahnreinigung oder so. Und dann macht er das so oder irgendwie seine Assistentin. Und dann kommt er danach irgendwie rein. Und dann guckt er und sagt so, ja, das passt alles. Dann ist er fertig und sagt so, ja, jetzt können Sie irgendwie aufstehen. Dann stehe ich es auf und er guckt mich dann so an und schaut mir so tief ins Gesicht und sagt so, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, Ihre Zähne weißer machen zu lassen? Und ich so, krass. Und dann musst du natürlich irgendwie so reagieren. So, war das jetzt ein Witz? Oder ist das ernst gemeint? Oder so? Es ist ja wirklich so, als würde jemand zu dir sagen, geile Zähne, gibt's die auch in weiß? Und das ist einfach ein fucking Zahnarzt. It's not your job,
ja.
Alter. Deswegen eher gespaltenes Verhältnis, emotional. Aber ich find's voll okay, wenn Leute sagen, ich möchte jünger aussehen, ich lass irgendwas machen.
In der heutigen Geschichte geht es um jemanden, der eine todsichere Methode gefunden hat, wie man ewig jung bleiben kann.
Von Kugel und Niere. Darwin gefällt das. Der History-Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte.
Aber nach jedem Sprung ist er wohl ein Stück mehr davon überzeugt, dass seine Idee sehr gut ist.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Mit Anna Bühler und Christian Alt.
Hier ist eine Tüte. Kannst du da mal bitte reinscheißen? Ich nehme ihn mit ins Labor.
Natürlich macht er das nicht. Der sagt, hier ist ein Glas.
Heute die Affenhodenkur. Also sag mal, was geht dir durch den Kopf, wenn du an Spam denkst?
Spam ist für mich Junkmail, also E-Mails, die...
Danke für die Definition, ja.
Ja.
Aber was kriegst du so für Spam?
Ach so, ich dachte jetzt, du willst darauf hinaus, dass es eigentlich mal so Fressfutter in kleinen...
Nein.
Okay.
Was kriegst du so für Spam?
Tatsächlich ganz viel so, hey, Ihr PayPal-Konto ist gesperrt worden, bitte geben Sie hier Ihren Code ein.
Du hast keine Prinzen aus Afrika?
Doch, hatte ich auch schon.
Und hast du auch so Rhinoceros, also so Einhornpulver oder so Cialis und so, weil das sind die Sachen, die ich tatsächlich auch krieg, so Potenzmittel.
Nee,
so
ganz viele,
shady Sachen für Potenzmittel, so wirklich jeden Tag was Neues. Und auch so Wunderkuren bekomme ich per Mail.
Was für eine Kur, für was?
Ja, für Haare, wenn du irgendwie Haarwachstum beschleunigen willst, dann nimm doch immer diese Fischölkur, das hilft dir schon.
Krass, was kriege ich gar nicht, wirklich null.
Ja, aber man merkt irgendwie, das nimmt heute alles keiner mehr ernst. Also niemand würde jetzt von einer Spam-Mail Potenzmittel bestellen. Früher haben die Leute das aber schon gemacht. Und die Geschichte, die ich dir erzählen will, das ist eine Real-Life-Spam-Geschichte eigentlich. Nämlich die Geschichte eines großen Trends in den 20er Jahren, nämlich sich Affenhoden in den Oberschenkel zu operieren. Affenhoden. Leute fanden es totgeil, sich Affenhoden zu transplantieren und einsetzen zu lassen.
Deswegen habe ich jetzt auch so lange nichts gesagt, weil ich gerade versucht habe, mir vorzustellen, was es bringt. Weil wenn man jetzt sagt, ich transplantiere mir Fett aus dem Arsch irgendwo anders hin, also in die Brüste, macht man nicht, aber ich transplantiere mir was in die Brüste, dann sind meine Brüste danach groß. Wenn ich jetzt sage, tu mir Affenhoden in den Oberschenkel, dann habe ich ja nur so zwei Beulen da.
Ja,
und denke
aber die
mir so, warum?
Die sollen zu verlängertem Leben führen. Man soll ganz alt werden dadurch und natürlich auch potent. Ne?
Mhm.
Das war damals wirklich ein großer Trend. Und der Mann, der es erfunden hat, heißt Serge Voronoff und um den geht's heute. Serge Voronoff wird 1866 in Russland geboren. Der kommt aus Voronezh, so eine kleine Stadt im Süden Russlands. Die hat damals echt so 70.000 Einwohner oder so, hat mehrere Brüder, eher ärmliche Verhältnisse. Sein Vater ist so ein Schnapsbrenner. Ne? Also es ist jetzt nicht alles so geil im Hause Voronoff. Aber Serge, beziehungsweise das ist sein späterer französischer Name, Sergei eigentlich. Sergei ist schlau und nachdem er auf der Schule war, beschließt er, er zieht jetzt weg. Er zieht jetzt von Russland nach Frankreich.
Und nennt sich Serge. Also macht's nur deswegen, oder?
Genau.
Also, boah, Sergei, okayer Name, aber ich könnte Serge heißen.
Genau. Serge Voronoff zieht mit 18 Jahren von Voronezh nach Paris, also von 70.000 Einwohnern rauf zu 3 Millionen. Paris hat damals schon, 1884, 3 Millionen Einwohner. Und 1884 kommt er eben da an. Und das ist genau der Beginn der Belle Époque. Es gab in der gesamten Menschheitsgeschichte keine geilere Zeit, in Paris zu leben, als damals.
Kannst du doch einmal sagen, die Belle Époque.
The Belle Époque.
Dann musst du nach Frankreich, kannst du eine Belle Époque.
Klingt auch wie die Eckkneipe. Irgendwie so, ich geh noch in die
Belle Époque. Brauchst du noch Kippen? Ich geh in die Belle Époque und mir eben ein bisschen Lungenbrötchen.
Genau. Spaß beiseite. Die Belle Époque ist wirklich damals so, es gibt keine geilere Zeit, in Paris zu leben. Ich werf dir einfach nur mal so ein paar Stichworte hin, ja? Also, Eiffelturm, Impressionismus, Jugendstil, Traumdeutung, Claude Debussy. Also so, es ist einfach nur geil. Die Stadt ist bunt, die ist grell, die ist hell und schön. Für die Leute, die sich das leisten können. Und Serge Voronoff will dazugehören. Er will eben auch reich und schön und vielleicht auch ein bisschen berühmt werden. Und sein Weg, das zu erreichen, ist, er wird Arzt. So. Und an der Stelle will ich dir jemanden vorstellen, mein Experte für heute, Dirk Schultheiß.
Ja, ich bin Dirk Schultheiß, bin Urologe und als solcher niedergelassen und Belegarzt hier in Gießen und beschäftige mich aber seit über 20 Jahren schon mit der Geschichte der Urologie, der Andrologie, also der Männerheilkunde und der Sexualmedizin und habe da auf diesem Gebiet einen gewissen Überblick.
Ich habe eben schon gesagt, Affenhoden in Oberschenkeln. Die Sache, die Voronoff erfindet, klingt für uns aus heutiger Sicht sehr, sehr crazy. Aber aus damaliger Sicht war es das eben nicht. Es war irgendwie schon ein ernsthafter Versuch. Und Herr Dr. Schultheiß hilft mir so ein bisschen, das medizingeschichtlich einzuordnen. Tatsächlich ist es bei ihm auch so, dass er Voronoff schon länger kennt.
Ja, das ist ganz lustig, weil tatsächlich war das eins meiner ersten Themen oder überhaupt das erste Thema, mit dem ich mich medizingeschichtlich befasst habe. Da war ich eigentlich ganz junger Assistenzarzt und tatsächlich habe ich sogar meinen ersten Vortrag auf einem kleinen Kongress zu diesem Thema, also zur frühen Androgentherapie, Hodentransplantation, Verjüngungsoperationen und so gehalten. Also von da ist das tatsächlich mein allererstes und ältestes Thema. Die letzten Jahrzehnte kann man, oder Jahrzehnte zumindest, habe ich mich damit eigentlich nicht mehr befasst, aber das ist natürlich dann doch relativ tief bei mir abgespeichert.
Eine Sache noch zu Herrn Dr. Schultheiß, der ist nicht nur niedergelassener Urologe, Professor für Urologie, sondern auch Archivar der Deutschen Urologischen Gesellschaft und schaut, dass da alles korrekt abgespeichert und belegt wird. Und der hat auch Fachbände rausgegeben zur Geschichte der Urologie im Nationalsozialismus und so weiter und so fort. Der forscht eben auch historisch auf dem Gebiet der Urologie.
Das heißt also, der sitzt auf dem ganzen Wissen, was es im Grunde in der deutschen Urologieforschung gibt, das verwaltet der.
Genau. Ich habe ihn gefragt, was ihn denn persönlich daran interessiert hat, an diesem Thema, auch als junger Arzt. Und tatsächlich ist eben diese Voronoff-Transplantationsgeschichte auch heute noch ein großes Thema in der Urologie.
Das ist einfach auch ein sehr unterhaltsames, plakatives und interessantes Thema, wie Wissenschaftler zu der Zeit, also vor gut 100 Jahren, sich mit einer Fragestellung befasst haben, von der wir heute wissen und sagen, das kann doch alles nicht funktioniert haben und ist doch eigentlich alles Blödsinn aus unserer heutigen Sicht. Aber für die damals waren das durchaus ernstzunehmende, sogar hochkarätige Wissenschaftler, die dort geforscht haben und so natürlich auch die medizinische Entwicklung vorangetrieben haben. Vielleicht sogar teilweise blockiert haben, weil sie auf einer falschen Fährte waren und dann über Jahrzehnte andere Wege nicht beschritten wurden.
Weißt du, was mich beruhigt an was er gerade gesagt hat? Nee. Dass er das auch gemacht hat, weil sie ihn unterhalten hat. Tatsächlich, weil man denkt sich so, oh Gott sei Dank, weil ich dachte jetzt, ich muss die ganze Zeit so bierernst bleiben, wenn wir über Hoden reden.
Nee. Ich kann auch einfach mal das Wort Affenhoden dich jetzt dreimal sagen lassen. Vielleicht kriegst du es dann irgendwie raus aus deinem System.
Einfach so ein Knoten, der sich dann löst. Affenhoden.
Die Geschichte ist unglaublich absurd, tatsächlich. Und jetzt zurück zu Voronoff. Also, Voronoff ist 1884 in Paris. Und nach seiner Ankunft fängt er eben an, Medizin zu studieren. Und ich habe ja eben schon gesagt, die Belle Époque ist eine Wahnsinnszeit. Und damals an der Universität von Paris sind halt die besten Forscher der Welt. So, er begegnet wirklich den Größen seines Fachs. Zum Beispiel einer seiner Lehrer, das ist Charles-Édouard Brancard, auch ein sehr klangvoller Name. der hat als erster Mensch das Rückenmark kartiert und war damals eben super hoch angesehen. Mit einer Ausnahme. Er war nämlich so hoch angesehen, bis er dann angefangen hat, sich den Hodensaft von Meerschweinchen zu spritzen.
Der hat mit 72 Jahren wirklich bemerkt, dass er altert und wollte dem entgegenwirken und hat sich da selbst injiziert mit Substanzen aus Hoden- und Samenextrakten, um eine Verjüngung herbeizuführen. Bei Woronoff weiß ich das jetzt nicht.
Genau. Also Bronsegar, der Lehrer von Woronoff, der hat schon angefangen mit sowas, hat eben gedacht, der Schlüssel für ein längeres und besseres Leben, der liegt einfach im Hodensaft vom Meerschweinchen.
Ich finde das so, also ganz kurz mal, ich komme da gerade gar nicht drauf klar. Du stellst dir vor, da sitzt so ein 72-jähriger Mann, sitzt zu Hause in seinem Ohrensessel, guckt an sich runter, merkt,
ganz schön schrumpelig, die alte Rosine.
Ganz schön schrumpelig. Und dann guckt er so geradeaus und senkt den Blick. Dann guckt er nach links. Da ist so ein kleiner Käfig und da ist so ein kleines Rosettenmeerschwein drin. Und dann sagt er,
Charlie, komm mal her.
Kann nicht wahr sein, Alter.
Also die Leute wussten, irgendwas ist, also Hoden haben irgendeine Kraft. Irgendwas mit dem Hormon muss da drin sein. Man kannte den Begriff zwar noch nicht, aber Hoden, da ist irgendwas drin.
Ein
ja?
Saft, irgendwas Lebenselixier.
Genau, irgendwas ist da drin. Und er dachte einfach, ja, ich spritze mir das jetzt einfach mal, oder? Und gucken mal, was passiert.
Wohin hat er sich das eigentlich gespritzt?
Das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall Bronsegar. Er hat das auch nicht mal bei Meerschweinchen gemacht, sondern auch bei so Straßenhunden und so. Ja, ja. Aber Charles-Édouard Bronsegar ist nicht das einzige Vorbild von Serge Woronoff.
Ganz kurz noch, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie groß ist so ein Meerschweinchenhoden?
Ja, wahrscheinlich sehr klein.
Ja.
Ja.
Der muss das doch komplett. Also
ah ja, dann musst du schon einige entsaften. Also.
musst du schon richtig melken.
So ganz Meerschweinchen-Farm brauchst du da.
Ja, Großfamilie. Okay.
Okay.
Sorry, aber da war ein kurzer Gedanke. So, ja. Hä?
Genau. Aber dieser Charles-Édouard Bronsegar ist nicht das einzige Vorbild. Es gibt nämlich auch Alexis Carrel. Das ist auch sein späterer Doktorvater. Das ist wirklich so der Pionier der Organtransplantation und bekommt sogar einen Nobelpreis.
Der hat ja die Gefäßnaht eingeführt, dafür auch den Nobelpreis gekriegt und letztlich die Grundlage für Organtransplantationen gelegt, die er auch selber durchgeführt hat. Ganz früh schon, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat er Versuche zur Nierentransplantation durchgeführt. Und durch diese Symbiose oder Zusammenarbeit mit Carrel hat sicherlich Woronoff so den Drang zur Transplantationsforschung bekommen.
Zwei Dinge, die man irgendwie so an dieser Sache schon merkt, die ich irgendwie total faszinierend finde schon hier. Es ist eine crazy Zeit. Das ist einfach die Situation Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Medizin hat unglaubliche Fortschritte gemacht. Es gibt jetzt Impfungen gegen Tollwut, Diphtherie und Cholera. Weißt du, die Kindersterblichkeit, die hat sich in nur einer Generation halbiert. Den Menschen geht's endlich besser. Und jetzt ist irgendwie diese Medizin da und der Glaube an die Medizin ist riesig. Und gleichzeitig gibt's dann aber auch diese Bullshit-Sachen, weil wenn auch sowas angeblich Verrücktes wie Impfungen schon mal funktioniert haben, was ja auch von der Prämisse her, ne, du spritzt dir irgendwie...
Quasi das, was dich eigentlich schädigt, spritzt du dir, damit du Antikörper... Aber das weiß man ja alles noch nicht.
Genau, also wenn das schon funktioniert, vielleicht funktionieren ja auch andere Sachen. Ne? Also der Glaube an die Wissenschaft war relativ groß. Vielleicht funktioniert's ja, sich den Hodensaft von Meerschweinchen zu spritzen.
Na klar, warum? Vielleicht auch nicht.
Und man wusste damals noch nichts über Hormone, man wusste nichts über Testosteron, das musste alles im Hinterkopf behalten. Das war alles noch nicht klar. Woronoff studiert also Medizin in Paris, muss aber noch praktische Erfahrungen sammeln als Arzt. Und ihm wird geraten, geh mal nach Ägypten und geh dort an den Hof des Königs. Das ist wirklich noch eine Zeit, wo es noch einen König in Ägypten gab. 1896 geht er dahin, da bleibt er auch 14 Jahre. Also von seinem 30. bis zu seinem 44. Lebensjahr ist Woronoff in Ägypten. Und in Ägypten hat er die Idee für die Affenhorden-Geschichte. Weil er kommt dann dahin, zieht nach Kairo und macht dort eine Entdeckung, weil am Hofe des Königs sind Eunuchen. Also es sind Männer, die als kleine Jungen kastriert wurden, die haben nie eine Pubertät gehabt. Und diese Eunuchen sieht sich Woronoff so an und denkt sich so...
Die sind schon anders als Männer, die nicht kastriert sind. Die sind alle irgendwie ein bisschen dick, die haben alle irgendwie breite Hüften, gehen super langsam, die sind ein bisschen dumm, sehen auch älter aus, als sie eigentlich sind.
Und daraus folgert er dann,
Das muss alles die Folge der Kastration sein. Eunuchen sind so langsam und so dumm, weil sie kastriert wurden. In den Hoden scheint also Lebenskraft zu schlummern. Und wenn man die entfernen kann, dann kann man sie vielleicht auch irgendwo hintun und steigern, indem man fremde Hoden bei Leuten noch dazu tut. Wenn du die entfernen kannst, vielleicht kannst du die ja auch addieren.
Also wenn man zwei Hoden hat, also wenn man quasi einen Hoden mit zwei Eiern hat, der einen normal schlau macht, wie wär's, wenn du vier Hoden mit acht Eiern hast? Dann bist du halt so die Machine. Das ist seine Idee. Du bist sehr schnell, sehr schlau und schlank.
So ungefähr, ja? So ungefähr. Er ist dann 14 Jahre eben in Ägypten. Und diese Idee, die ist bei ihm im Hinterkopf, lässt ihn aber in dieser ganzen Zeit nicht los. Er kann aber damals in Ägypten noch nicht so wirklich viel damit machen. Er hat ja einen Dayjob, ne? Muss er da hingehen, er muss Leuten helfen, hippokratischer Eid und so, ist ja voll anstrengend und kann eigentlich nicht Experimente machen, die aber schon bei ihm im Hinterkopf so ein bisschen gären, die er eigentlich vielleicht gerne machen würde. Also es geht da einfach noch nicht. 1912 ist er zurück in Frankreich und er fängt an, Experimente zu machen. Und zwar zuerst einmal an Tieren. Geht praktisch zu einer Ziege hin, entnimmt einer gesunden Ziege einen Hoden und näht den einer älteren Ziege an und schaut dann, was passiert. Also er sitzt dann praktisch da und schaut sich so diese Ziege an und wartet und guckt, was passiert. Und beobachtet er.
Der Ziege? Da geht's ja voll gut. Die sieht ja voll gesund aus. Geht's ja nicht eigentlich auch viel besser als vorher? Ja, oder? Doch, der Ziege geht's gut.
Zack, bewiesen.
Genau.
Empirische Medizin.
Genau.
Zack, fertig.
Wir lachen die ganze Zeit über Woronow. Man darf nicht vergessen, der Mann ist eigentlich zu der Zeit auch ein angesehener Wissenschaftler. Der hat wirklich voll was drauf. Der macht ja nicht nur diese Experimente. Das kann man sich auch gar nicht leisten. Das macht er eher so als Hobby. Er verpflanzt zum Beispiel einem Verbrennungsopfer Haut von einer Leiche, was viele nicht für möglich gehalten haben. Da ist er Vorreiter. Der transplantiert einem Jungen mit Schilddrüsenunterfunktion, die eben dazu führt, dass du kleinwüchsig bist, dass dein ganzes Wachstum ein bisschen vermindert ist und so. Diesem Jungen setzt er die Schilddrüse eines Affen ein und die fängt dann an zu funktionieren. Der Junge wächst normal auf. Also solche Sachen macht Woronow eben auch. Also es ist jetzt nicht so
crazy.
Genau, also es ist jetzt nicht irgendwie nur so ein Mad Scientist, der irgendwie nur da mit seinen Schafen und Ziegen rummacht. Der ist jetzt nicht irgendwie auf dem Bauernhof oder so. Mhm. Der hat schon noch einen Job, der arbeitet auch.
Und er hilft Leuten
auch. Und er hilft Leuten auch tatsächlich. Aber er hat immer noch diese Idee im Hinterkopf. Und es ist natürlich die Frage, warum hat er die Idee? Warum jetzt mit 44? Ja, warum macht er das jetzt? Und es gibt da verschiedene Theorien. Eine der Theorien ist, Woronow ist verheiratet zu der Zeit mit seiner ersten Frau und die können irgendwie keine Kinder kriegen, es klappt einfach nicht. Und so eine Theorie, dass er deswegen anfängt, ist, weil er eben selbst keine Kinder kriegen kann, dass er versucht, irgendwie, was kann ich tun, um das Leben zu verlängern oder um Zeugungsfähigkeit zu verstärken. 1919, nach dem Krieg, nach all den Jahren Forschung, hat er endlich genug Daten, um zu sagen, hey, guck mal, das, was ich hier mache, das könnte wirklich was sein. Er stellt zum ersten Mal seine Daten auf einem Chirurgenkongress vor, um zu beweisen, dass seine Methode funktioniert. Schneidet er nämlich damals den bereits transplantierten Hoden aus einem Tier raus. Und nach einem Jahr, dann gibt er so einen Kollegen und der schaut sich das an und sagt so,
Mon Dieu, es funktioniert wirklich.
Aus heutiger Sicht ist das total umstritten, was er da gesehen hat. Wahrscheinlich hat er einfach nur gesehen, dass die Zellen in diesem Hoden massiv entzündet waren. Und er konnte das einfach mit seinem Beobachtungsbesteck nicht genau abschätzen, ob der Hoden funktioniert oder einfach nur entzündet ist. Keine
Ahnung. Aber irgendwas ist passiert.
Also anyway, die Kollegen sind komplett begeistert. So, das Etappenziel ist erreicht und spätestens ab dem Zeitpunkt ist klar,
das müssen wir jetzt auch mit Menschen probieren.
Juli 1920. Woronow und seine Frau sind inzwischen geschieden und er setzt zum ersten Mal einem Mann einen Affenhoden ein.
Wohin?
Die Frage beantworte ich gleich.
Okay.
Ich dachte, du würdest jetzt fragen, warum einen Affenhoden?
Nee, würde eigentlich nur.
Warum kein Menschenhoden? Warum kein Menschenhoden?
Stimmt aber eigentlich, natürlich. Ja, gut, aber ich kann mir eigentlich die Frage selber beantworten.
Was denn?
Ja, weil, also ein Menschenhoden, also dazu müsste ja, zumindest wenn man nach heutigen Standards, sag ich mal, was Transplantationen jetzt angeht, dann wird es ja aus einem Menschen entnommen, der gestorben ist. Das heißt, es ist entweder ein sehr alter Hoden oder ein kranker Hoden und den willst du ja nirgendwo stecken haben.
Also das Teil der Antwort, der erste Teil der Antwort ist so teuer. Weil so. Du kannst ja auch einen gesunden Menschen einen Hoden entfernen und sagen, ich gebe dir 5000 Mark.
Ja, okay, das war vielleicht damals noch einfach.
Einfach zu teuer, zu teuer. Ja. Überzeug mal einen Mann, seine Hoden abzugeben, damit du ihn irgendwo anders einsetzen kannst. genau. Der Mann, dem er den Hoden einsetzt, ich weiß leider nicht, wie er heißt. Er ist auf jeden Fall 74 Jahre alt. Zu der damaligen Zeit ist das so ein richtiger Opa einfach so. Ja. Richtig, richtig alt.
Was für ein Affen nimmt er?
Die Makaken.
Makaken, ja.
So ganz kleine Äffchen einfach so.
Ganz kleines Hötchen auch.
Genau. Und was da genau passiert, das lasse ich jetzt einfach unseren Urologen erzählen, weil der kann das viel besser als ich.
Ja, da können wir uns zurücklehnen und genießen.
Er hat die Hoden von Affen entnommen, hat die in kleine Teile zerschnitten, hat also quasi einen Hoden geviertelt oder geachtelt im Längsschnitt, so wie man Apfelschnitten quasi auch sich schneidet. Die hat er dann auf den Hoden seiner Patienten draufgenäht. Also hat die Kapsel des Hodens aufgeschnitten, sodass dann Kontakt zur Hodeninnenfläche, zum Gewebe, zum Parenchym des Hodens war und hat dann die Parenchym auf Parenchym genäht, sodass das wie so keilförmige Flicken auf den Hoden der Patienten gelegt war. Dadurch war gewährleistet, kann man nicht sagen, aber er hat sich erhofft, dass dann natürlich kleine Gefäße gut einsprossen können und dieses Gewebe auch durchblutet wird. Denn das war ihm schon klar, nur Gewebe, was auch in den Blutkreislauf Anschluss findet bei dem Empfänger, kann irgendeine Wirkung haben.
Nach der Operation geht es dem alten Herrn tatsächlich gut.
Echt?
Ja. Woronoff beschreibt die Effekte seiner OP in sehr blumigen Worten. Also er sagt...
Seine Affenhodentransplantation, die gibt nicht nur Energie zurück, die verjüngt dich, macht dich auch schlauer, schneller, die heilt Senilität, Schizophrenie und macht natürlich auch potenter.
Wobei das mit der Potenz damals immer nur so angedeutet war, war ja immer noch irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts, Sexualmoral war immer noch so ein Tabu, deswegen hat er immer nur gesagt,
das gibt dir die Manneskraft zurück.
Naja klar, man muss es schön beschreiben, ne? Frame it.
Ja, genau. Aber nur zur Erinnerung, bevor jetzt Leute da draußen direkt schauen, wo kann ich denn jetzt einen Affenhoden herkriegen, das ist alles Unsinn.
Richtig, die Behandlung kann keinen Effekt gehabt haben, weil A, diese transplantierten Hodenstückchen wahrscheinlich überhaupt nicht angewachsen sind und auch keine eigene Synthese, Produktion von Testosteron mehr haben stattfinden lassen. Und das Testosteron, was im Gewebe selber ist oder was auch in so injizierten Extrakten von Hodengewebe, Samengewebe oder sonstiges, ist so gering, dass das gar keinen Effekt im Körper haben konnte. Also bei dieser medizinischen Geschichte wissen wir eigentlich aus heutiger Sicht wirklich, dass das keinen nachvollziehbaren Effekt haben konnte.
Ja, weil sonst wäre jetzt der Nachahmungseffekt wahrscheinlich extrem hoch nach dieser Folge. Ja. Gib mir mal so ein kleines Hütchen, dann mache ich da so Stückchen.
Übrigens, wir reden hier eine ganze Menge von Hoden, ja. Also es gibt auch eine Operation für Frauen. Der Woronoff hat auch eine für Frauen erfunden und zwar wurde einfach ein Affeneierstock eingesetzt.
Oh krass. Ja, das stelle ich mir aber dann doch nochmal ein bisschen anders vor, weil da muss ja immerhin in den Körper, also ist ja quasi im Körper, Hütchen ist ja da wenigstens noch, kannst du außen.
Das ist schon im Körper.
Also ich dachte, wir reden von den Eiern.
Ja, der Hoden ist doch Teil meines Körpers.
Ja gut, aber der hängt ja raus. Du musst dich ja nur vorbeugen, damit ich da so ein paar Stücke einsetzen kann. Und meine Frau muss ja schon irgendwie, müsste ja Bauchdecke aufschneiden oder so,
ja,
das
okay,
meine ich.
Ja, okay. Ja, das ist schon wahrscheinlich komplexer. Es ist die Frage, Anna, wie haben die Leute reagiert? Was denkst du? Stell dir vor, da kommt jemand zu dir und sagt, sag mal, hast du nicht Bock, dir so einen Affenhoden... Mein Kölsch ist sehr schlecht. Aber sag mal, hast du nicht Bock, dir so einen Affenhoden einsetzen zu lassen?
Super, ja, ein Affenhoden.
Was sagst du?
Ja, okay, ich versuche jetzt einfach das Gegenteil zu sagen von dem, was ich sagen würde. Und sag, ja, voll geil.
Was kostet der Spaß?
Was genau? Was willst du?
Ja, die Leute sind damals komplett durchgedreht.
Also
die fanden
positiv.
Das richtig geil.
Scheiße.
Richtig geil.
Scheiße.
Es gibt also nicht nur diese Hoden auf Hodentransplantation, es wird auch beschrieben, dass der Hoden auch an den Oberschenkel einfach gesetzt werden kann, weil die Muskulatur ist auch gut durchblutet. Da kann man auch den Hoden ansetzen.
Also überall, wo du quasi Anschluss zu deinem Blutnervensystem, wie auch immer, herstellen kannst, haust du dir Hodenstückchen hin.
Genau. Und in den 1920er Jahren wird einfach die Affenhodentransplantation, der neue Modetrend. Eine neue Modeoperation. Also, Woronow stellt seine OP vor 700 Chirurgen vor und wird halt gefeiert ohne Ende für seine Ergebnisse. In den 1920er Jahren wurden 3000 OPs gemacht. 1000 von Woronow selbst, wie es in einer Quelle heißt. Und die Operation wird so bekannt tatsächlich, dass sie sich in die Popkultur einbrennt. Zum Beispiel kommt Woronow im damals super bekannten Song Monkey Doodle Doo vor. Es gibt da so eine Textzeile, die geht: Let me take you by the hand over the jungle band. If you're too old for dancing, get yourself a monkey gland.
Nein.
Also eine Affendrüse, monkey gland.
Oh, wie geil.
Oder im Gedichtband von E.E. Cummings, da heißt es, da schreibt er, also ganz berühmter Dichter, da schreibt er, famous doctor who inserts monkey glands in millionaires.
Millionaires.
Und wenn du irgendwie eine coole Bar heute noch gehst, kannst du den Monkey Gland trinken. Das ist ein Cocktail, der eben auch nach Woronow benannt ist. Und es sind 6 Zentiliter Gin, 3 Zentiliter Orangensaft, 0,5 Zentiliter Grenadin und ein Schuss Absinth. Und dann hast du schon den nach Woronow benannten Affenhoden-Cocktail. Also so die komplette französische und amerikanische Elite ist einfach hin und weg. Picasso soll sich sogar dieser Operation unterzogen haben.
Ja, genau.
Ja, genau. Das ist das Ding.
Das ist das Ding. Ne? Jetzt geht's halt los. Ja, genau.
Niemand weiß, wer genau sich da unters Messer gelegt hat. Es ist dann immer noch so ein Ding, du willst jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja, ich habe einen Affenhoden im Arsch oder so. Das willst du ja auch nicht, machen.
Okay, also es ist irgendwie cool, aber nicht so, dass man damit hausieren geht, sodass du dann so die Beulen an deinem Oberschenkel irgendwie so geil zur Schau trägst, dass die Mode dementsprechend geschnitten wurde oder so.
Also es ist so, hey,
ich habe gehört, Picasso, ne?
So wie Microdosing heute, oder keine Ahnung.
Ja. Was? So, wir wissen, okay, der ist so ein bisschen geil drauf und vielleicht hat er, aber darf auch sein Geheimnis bleiben.
Genau. Woronow lebt zu der Zeit in Saus und Braus. Der lebt in einer riesigen Hotelsuite an der Champs-Élysées.
An allen Ecken seines Körpers irgendwelche Hodenstückchen eingenäht.
Der lebt dort inzwischen mit seiner dritten Frau und sehr, sehr vielen Dienern. Und baut sich parallel eine Villa an der Côte d'Azur. Die wird später noch interessant, weil eine Operation kostet damals 10.000 Goldfranc. Das ist damals so viel gewesen wie das Jahresgehalt von einem Mitglied im Chor der Pariser Oper. Also so gute Mittelklasse. Das Jahresgehalt. Woronow hat zu dieser Zeit wirklich zwei Dinge, um die er sich andauernd kümmert. Erstens:
Der Mann braucht mehr Affenhoden.
Der muss ja echt so Tiger King-mäßig sich die eigentlich ranzüchten, oder?
Genau.
So Exotic also Joe.
Ja, genau.
Halt.
Die Nachfrage ist da, aber es gibt halt nicht genug Hoden. Und deshalb baut er in seine Villa ein Affengehege, wo er die Affen für die Affenhoden züchten will. Ich kann dir mal ein paar Bilder zeigen.
Ach, die sieht aber schön aus. Und die ist auch so schon mit so...
An der Côte d'Azur, genau.
Ja, da sind so Palmen im Vorgarten. Die
genau,
ist so
und dann waren da
so
hunderte Affen in so kleinen Käfigen. Er stellt auch irgendwann einen alten Zirkusdompteur ein, der sich um diese ganzen Affen kümmern soll.
Okay, genau. Also der schafft sich im Grunde seine eigenen Neverland Range mit, oder? Mit so Affengehegen rundherum.
Genau.
Geil.
Das ist die erste Sache, die ihm total wichtig ist damals, ne? Also, ihr braucht mehr Affenhoden. Die zweite Sache, weil da merkt er so, glaube ich, ein bisschen, dass ihm die Fälle davon schwimmen. Sein Ansehen als ernsthafter Wissenschaftler, das ist ihm sehr wichtig. Es gibt so ein unglaublich geiles Interview aus dem Jahr 1927 im Delaware Star. Das ist so eine Zeitung aus Delaware. Da wird er gefragt, ob er nicht mal in die USA kommen will. Und dann sagt er, ja. Ich komme in die USA und mache dort Operationen, aber nur, wenn ich keine Zirkusattraktion werde. Also es ist ihm total wichtig, Wissenschaftler zu bleiben.
Als Arzt und als Wissenschaftler anerkannt wird, dass es kein Humbug ist, den er treibt.
Genau. Und da gibt es eine unglaubliche Zeile in diesem Artikel, die will ich dir einfach nicht vorenthalten. Pass auf, der Journalist schreibt:
Während unseres Gesprächs eröffnet Woronow mir, dass er gerade zu Beginn seiner Forschung oft als Scharlatan angesehen wurde. Obwohl er versucht, gleichgültig auszusehen, während er das sagt, kann ich sehen, wie traurig er schaut, wenn er an die Erniedrigungen zurückdenkt, die ihm zuteil wurden.
Oh, schade, genau. Der Arme.
Das ist jetzt leider heute passiert. Ne? Heute ist er irgendwie als Scharlatan abgespeichert.
Ja.
Aber das ist auch zum Teil seine Schuld. Das muss man ganz deutlich sagen. Auch Warum? Wenn er im Vergleich zu anderen, die in einem ähnlichen Umfeld unterwegs waren, nicht der größte Scharlatan war, er hat immer gern übertrieben, wenn es um die Ergebnisse seiner Forschung geht. Weil das Problem mit Verjüngung ist ja, Wenn du sagst, ich verjüng dich so, dass du irgendwie 150 Jahre alt werden kannst und dann stirbst du ein paar Jahre später oder es gibt, man sieht keinen Effekt und die Leute werden einfach alt und schrumpelig, dann ist relativ allen relativ klar, was da los ist. Nämlich, dass die Operation nicht funktioniert. Weißt du? Ja. Wenn die Leute einfach weiter älter werden, ja, dann hast du ein Problem. Und das passiert einfach dann nach ein paar Jahren, dass die Leute werden älter, die er mal operiert hat, sehen eben keinen Effekt in ihrem Leben und müssen sich dann die Frage stellen, vielleicht war es nur ein Placebo-Effekt. Damals hat man noch nicht mal das Wort Placebo-Effekt gekannt, ob diese Operation wirklich was gebracht hat.
Und ich bin keine Medizinerin, aber wir wissen, dass es einfach wahnsinnig kompliziert ist, Organe oder Körperteile von anderen Leuten sozusagen zu transplantieren, was man für Medikamente schlucken muss, damit dein Körper die nicht abstößt. Und ich kann mir vorstellen, also nicht nur, dass es so die eine oder andere Sepsis mal gab, sondern dass da auch vielleicht so Leute mit so abgestorbenen, eingesetzten Hodenstückchen im Körper rumlaufen müssen.
Also die
oder?
Waren halt schon schwer entzündet, ne? Also es war ja oft.
Und dann Blutvergiftung und sowas nicht?
Oh, das weiß ich jetzt nicht, ob da Leute dran gestorben sind, also weiß ich nicht.
Stimmt. Kannst du ja doch nicht einfach so irgendwelche Körperteile irgendwo hinnähen und hoffen, dass dein Körper die nicht abstößt. So.
Du, also ich habe jetzt eigentlich am Wochenende gerade nichts vor.
Ja. Läuft ich glaube auch, die Medizin von heute übertreibt so ein bisschen. Ich kann doch einfach mal Scheiß auf die ganzen Medikamente. Genau. Das wird der Körper schon annehmen, hier. Die Hand, die neue Hand.
Es ist immer noch Jod gegangen. Wenn er wirklich Wissenschaftler bleiben will, dann hat er zwei Optionen. Also erstens, er ist Wissenschaftler und schaut auf die Daten und merkt,
oh, die Daten widersprechen irgendwie meiner Hypothese. Vielleicht bringt ja meine Operation nichts.
Oder er ignoriert die Daten
ja,
und denkt als Geschäftsmann. Und er macht halt Zweiteres, ne? Steigert sich immer weiter da rein. Also erstmal gibt er immer höhere Altersangaben an, die Leute angeblich erreichen können. Bis zu 150 Jahre können die Leute anscheinend werden, sagt er, durch seine Operation. Und dann macht er immer neuere Experimente und versucht einfach im Gespräch zu bleiben. Zum Beispiel hat er versucht, einem Affen einen menschlichen Eierstock einzusetzen und hat dann versucht, den zu befruchten mit menschlichem Sperma.
Ekelhaftes Schwein.
Hat natürlich nicht geklappt, der Affe hieß Nora. Wurde dann auch die Vorlage für einen Science-Fiction-Roman. Oh. Ganz interessant. Zweite Sache, die er versucht zu der Zeit, er versucht ein super Schaf zu erschaffen. Ein Schaf, das ewig jung bleibt.
Achso, ich dachte, es kann fliegen oder so.
Nee, okay, nee. Schade. Also Woronoff schreit einfach immer lauter, macht immer mehr unglaubliche Entdeckungen, dass die Wissenschaftsgemeinde dann immer skeptischer wird. Weil je lauter jemand schreit, je unglaublicher die Sachen sind, desto genau. Die Frage, die ich mir an den Punkt gestellt habe, warum hat das eigentlich so lange gedauert? Warum ist ihm so lange niemand auf die Schliche gekommen? Warum haben die das so lange abgefeiert? Und das habe ich auch den Urologen Dirk Schultheiß gefragt.
Das war einfach der damalige Stand des Wissens und ja, experimentelle Forschung. Dass man die Ergebnisse natürlich schlecht objektivieren konnte, ist klar, weil das Hormon war noch nicht isoliert. Man konnte also jetzt nicht, wie wir das heute machen würden, anhand von Blutentnahmen kontrollieren, ob der Hormonspiegel steigt zum Beispiel. Das wäre die objektivste Methode, um einen Erfolg zu messen. Und die ganzen sekundären Effekte, die im Körper ablaufen, sind natürlich sehr vage und sehr schwer zu messen und zu objektivieren. Das ist sehr, wie man die Daten erhebt. Und natürlich muss man auch sagen, das war ja wahrscheinlich auch einer der Haupteffekte dieser Therapien, spielt da ein erheblicher Placebo-Effekt mit rein, dass einfach die Patienten durch die Behandlung motiviert waren und dadurch schon ein körperlicher Effekt ausgelöst wurde, was wir ja heute in der Medizin auch so haben. Oft ist es ja auch der Placebo-Effekt, der unsere Therapie noch erfolgreicher macht.
Aber du merkst schon, so langsam ist mal Schluss. Immer weniger Menschen kommen zu ihm. Noch nicht mal die Superreichen sind so blöd, sich einen Affenhoden einsetzen zu lassen. Vielleicht haben sie auch schon einen, wer weiß. Ne? 1935 hat Woronoff dann nochmal ganz kurz Hoffnung, dass es was werden könnte, weil Ernst Lacœur entdeckt das Testosteron, also das Geheimnis der Geschlechtsorgane. Das ist jetzt zum Greifen nah und vielleicht denkt Woronoff, wenn der jetzt rausfindet,
ja,
dass das Testosteron das Leben verlängert.
Dann kommen alle nochmal zurück und
genau,
gucken nochmal auf meine Affengeschichte.
Genau, aber natürlich nicht. Testosteron verlängert nicht das Leben. Es kann, je nachdem, in welchen Kontexten du dich bewegst, sogar das Leben verkürzen. Also die Hoffnung wird jetzt zum allerletzten Sargnagel. Ab dem Punkt ist es einfach vorbei. Ernsthaften Wissenschaftlern gilt Woronoff auf diesem Punkt als Scharlatan, also relativ zum Ende seines Lebens schon. 1951 stirbt er im Alter von 85 Jahren, ist zwar reich und berühmt geworden, aber seine wissenschaftliche Karriere, die ist einfach beschmutzt. Und heute ist er einfach nur noch als der Affenhodenmann bekannt. Auch damit endet nicht unser Glaube als Menschen an absurden Kram zu glauben. Ich habe eben gesagt, ich kriege so viele
Spam-Mails
mit irgendwelchen Extrakten und so. Und tatsächlich haben wir heute noch absurde Therapien. Die Wissenschaft kämpft seit Jahren gegen die Frischzellentherapie.
Und die ist ja bis in die 70er Jahre durchgeführt worden von einzelnen Ärzten, die halt auch in der Öffentlichkeit sehr bekannt waren, eigene Kliniken hatten und auch Prominente behandelt haben. Also das hat schon noch lange angehalten, dieser Fehlweg in der Wissenschaft. So ganz abrupt war das mit den 30er Jahren auch nicht zu Ende.
Im Silicon Valley gibt es gerade den Trend, dass sich Leute Blut von jungen Menschen spritzen lassen.
Ja, ja.
Also diese Sache ist noch nicht vorbei. Der Weg, den Woronoff beschritten hat, den gibt's immer noch.
Es gibt ja auch eine Kottransplantation.
Das habe ich noch nie gehört.
Doch, man kann sich Kacke von fremden Leuten in den eigenen Darm pumpen lassen, um die eigenen Darmbakterien wieder auf Vordermann zu bringen. Shit is hitting the fan, aber shit is auch real.
Ich würde sagen, das ist eine Sache für eine eigene Folge. Ich will dir am Ende noch der Woronoff-Geschichte eine tragische Sache noch erzählen, die ich gefunden habe, als ich es recherchiert habe. Und zwar, Woronoff war die ganzen Jahre ja auf der Suche nach einem Mittel gegen das Altern. Also er wollte wirklich Verjüngungstherapien erfinden. Und 1920 schreibt Woronoff ein Buch, das heißt Vivre, also Leben, wo er über seine Experimente spricht und wie er auf diese Experimente gekommen ist. Und er beschreibt dann natürlich seine ganzen Schafexperimente, seine ganzen Ziegenexperimente und so. Aber in der Herleitung beschreibt er, dass ihm aufgefallen ist, dass gerade arme Menschen länger leben. Weil arme Menschen ernähren sich mit viel Gemüse, mit Milch und wenig Brot. Also wenig Kalorien, viel Gemüse. Und Woronoff in dieser kleinen Randnotiz war schon voll auf dem richtigen Weg. Weil alles, was wir heute über langes Leben wissen, ist viel Bewegung, gesundes Essen, kein rotes Fleisch, viel Fisch und so, ne? Also so, dass wir unser Leben so steuern können, indem wir uns einfach besser ernähren, mehr bewegen und so. Das hat er damals schon rausgefunden oder schon beobachtet, ist aber vollkommen falsch abgebogen. Und er hat dann einfach weitergemacht mit seinen Tierexperimenten. Einfach ignoriert und hat Affenhoden verpflanzt.
So kann man es auch machen. Das heißt, er hätte vielleicht früher auf den Fenchel kommen können. Stattdessen
genau.
Sagt er,
Superfood.
Wo kriege ich den Superhoden her?
Genau. Superhoden statt Superfood. Ja, das war die Geschichte von Sascha Woronoff.
Ich weiß gar nicht genau, wie ich diese Geschichte jetzt abspeichern soll, Christian. Ich bin ehrlich, weil es ist für mich immer noch einfach ein verrückter Typ. Und ich finde es krass, dass diese Geschichte überhaupt übermittelt wurde, weil man könnte auch sagen, das ist irgendwie einfach wie so ein irrer Sci-Fi-Zaubertyp,
ja.
Der crazy Sachen gemacht hat und Tiere und vielleicht auch Menschen so ein bisschen zerstückelt hat und irgendwie dran rumgedoktert hat. Dass da überhaupt was übermittelt ist und man den ernsthaft heute liest, finde ich eigentlich interessant.
Ja, ich fand es auch total spannend. Also es hat mir wirklich großen Spaß gemacht und ich glaube, ich muss jetzt einfach mir einen Affenhoden irgendwo besorgen.
Ich finde es doch interessant, du hast gesagt, du warst kurz davor von dieser Geschichte zu träumen. Ich glaube, ich hätte nach Tag 1 Albträume gehabt.
Das war die Geschichte der Affenhodentransplantation. Darwin gefällt das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Folgt uns doch auf Instagram und TikTok @darwingefällt das. Dort beantworten wir höchstpersönlich eure Fragen zu allen Folgen.
Ist so, weil wir sind das Team.
Genau. Wer sonst?
Wer sonst?
Wer sonst? Diese Folge wurde auch von wem sonst recherchiert als mir, Christian Alt. Sounddesign und Mischung war jemand anders, Hammer und Amboss. Und produziert hat Elisabeth Fee. Bis nächste Woche.